Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und zwar mit einer weiteren Folge in unserer Energiereihe. Wir haben beim letzten Mal über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen. Und mit dem Gebäudeenergiegesetz geht natürlich auch der Ausbau erneuerbarer Energien einher. Und insbesondere Photovoltaik erlebt da gerade einen regelrechten Boom. Die Nachfrage ist hoch und das kennen wir aus der Verbraucherzentrale. Immer wenn die Nachfrage hoch ist, dann kommt es mitunter auch zu Problemen. Unseriöse Anbieter drängen dann auf den Markt, Arbeiten werden nicht ordentlich durchgeführt oder Verträge sind nicht einwandfrei. Über all das wollen wir heute sprechen. Und zwar bin ich hier zu Gast in der Klimaschutzagentur in Tübingen und mit dabei ist Felix Schneider. Er ist Energieberater für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und für die Agentur für Klimaschutz in Tübingen. Hallo Felix.
Hallo Niklas.
Und wieder mit dabei unser Jurist und Abteilungsleiter Bau und Wohnen Energie Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Also herzlich willkommen Matthias.
Ebenso. Hallo.
Ja, vielleicht kurz zum Einstieg. Ich habe es vorhin mal gesagt, es gibt einen regelrechten Solarboom. Gibt es dazu Zahlen? Können wir das irgendwie in Worte fassen?
Ja, das können wir tatsächlich machen. Jetzt am Anfang des Jahres sind immer die Zahlen vom letzten Jahr hinsichtlich Zubau vorhanden und wir sind in Deutschland da momentan sehr gut unterwegs. Das heißt, wir haben eigentlich das Ziel gehabt, 10 Gigawatt Leistung zuzubauen und haben das Ziel eigentlich schon vorerfüllt. Das heißt, wir sind am Ende des Jahres sogar bei 14 Gigawatt gelandet. Das ist relativ gut, mal in einem Bereich da tatsächlich über dem Ziel zu sein. Das heißt, das ist eine jährliche Zubauleistung, die wir am besten auch halten sollten. Deswegen kann man tatsächlich im Blick auf das letzte Jahr von einem Solarboom reden.
Ja. Und das betrifft hauptsächlich gewerbliche oder private oder ist es gemischt?
Das fasst grundsätzlich alle Anlagen zusammen. Das heißt, jede Anlage, ob Balkonkraftwerk oder große Freiflächenanlage, wird im sogenannten Marktstammdatenregister registriert. Das heißt, da kann auch jeder drauf zugreifen und kann da entsprechend nachlesen, wie viele Anlagen in Betrieb gegangen sind. Das heißt, die Anlagen werden dort registriert mit Leistung, Standort und so weiter. Und das ist praktisch das, was wirklich in der Gesamtheit an Photovoltaik in Deutschland von 1.1. bis 31.12. zugebaut wurde. Und ja, das ist wirklich eine gute Zahl.
Und wie sieht es in Baden-Württemberg aus, Matthias?
Ja, in Baden-Württemberg sind wir natürlich auch gut unterwegs. Im Gegensatz zum Windstrom ist der Sonnenstrom ganz klar ein ganz wichtiger Punkt. Baden-Württemberg ist natürlich jetzt bundesweit nicht an erster Stelle. Es gibt 2 Bundesländer, die vor uns liegen. Aber wenn man sieht, dass von den vorher 10 Gigawatt benannten Zubau in Baden-Württemberg knapp 1,9 Gigawatt zugebaut worden sind, dann liegen wir nicht schlecht. Vielleicht noch ein bisschen Zahlenspiel. Das ist natürlich nicht alles. Es sind nicht nur Zubau auf den Dächern, sondern immer mehr kommen jetzt auch die Freiflächenanlagen. Die sind in Baden-Württemberg immerhin auch mit 300 Megawatt Freiflächenphotovoltaik dabei. Und man muss immer noch sehen, die Haupttreiber dieses Booms sind die Verbraucher und Verbraucherinnen. Das Gewerbe, Industrie, die müssen jetzt nachkommen. Da haben wir riesige Dächer. Denken wir an Stuttgart, eines der größten Gewerbegebiete in Stuttgart. Kaum Zubau. Natürlich, Argument kann man nachvollziehen. Die Dächer sind oft nicht tragfähig genug. Aber das muss sich ändern.
Aber der, was du sagtest, und das ist für uns, glaube ich, wichtig, der Großteil dieser Flächen ist auf privaten Dächern.
Genau.
Und da kommen wir, glaube ich, auch dann zu dem Punkt oder meiner nächsten Frage. Kommt es regelmäßig vor, laufen bei uns in der Beratung Beschwerden auf von Menschen, die sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen wollen und es dann mit unseriösen Anbietern zu tun bekommen?
Das ist richtig. Ich höre sogar aus der Branche selber, dass man dort von Goldgräberstimmung spricht. In Baden-Württemberg kommt noch dazu, das muss man sehen, wir haben ja seit einiger Zeit die Photovoltaikpflicht. Das bedeutet natürlich, dass nicht nur Neubaugebiete zwingend zu belegen sind, sondern auch Bestandsgebäude, wenn entsprechend große Reparaturen am Dach vorliegen. Und das treibt natürlich hier auch in Baden-Württemberg die ganze Branche. Und wir hatten das auch vorausgesehen und hatten vor der Gefahr eines Heißlaufens der Märkte gesprochen. Und genau in der Phase sind wir jetzt. Und deshalb, klar, wenn ein Markt heiß läuft, dann schlägt es vielleicht ein bisschen zeitverzögert, aber dann bei uns in der Beratung auf. Und wir sehen, Goldgräberstimmung heißt, es sind auf einmal Firmen am Markt, Firmen am Start. Mal ganz schlicht gesagt, da sind Pfuscher drunter. Die Handwerker sind so stark überlastet, dass sie Kunden abweisen müssen. Und dann tauchen auf einmal grenzwertige Vertriebe auf. Es tauchen ja die Pfuscher auf. Und die Verbraucher warten Monate, oft jahrelang auf Anschluss. Die Anlagen weisen erhebliche Mängel auf, oft verheerende Mängel, dass ein Netzbetreiber zum Beispiel sagen muss, diese Anlage kann ich nicht anschließen. Und die Verbraucher sind natürlich dann die Dummen, weil sie natürlich auch Geld verdienen wollen mit so einer Anlage. Aber der größte Anteil bekommen wir in der Beratung mit. Viele, viele Verbraucher möchten einfach die Pläne der Bundesregierung mit umsetzen. Der Klimaschutz ist ein ganz wichtiges Argument. Und wenn ich dann noch ein bisschen Geld verdienen kann, dann ist das ein stimmiges Paket. Aber viele kommen gar nicht so weit, dann zu sagen, das war eine super Entscheidung, hier habe ich alles richtig gemacht.
Du hast jetzt schon so ein paar Stichworte genannt, anhand derer wir das vielleicht mal so ein bisschen sortieren können. Also ist vom klassischen Handwerk angefangen bis zum Vertrieb. Also was für eine Struktur gibt es denn da am Markt? Also wie kann man das so grob aufteilen?
Ja, wir teilen das so grob in drei Oberbegriffe ein. Wir haben die klassischen Handwerksbetriebe, wo wir einfach zwei wichtige Gewerke haben. Auf der einen Seite natürlich der Elektriker als das wichtigste Gewerk, aber dann natürlich auch die Dachdecker, die Zimmerleute und so weiter, die natürlich die Generatoren aufs Dach bringen. Und zweiter großer Player am Markt sind die Vertriebsfirmen, also große Firmen, die irgendwo in Deutschland sitzen und bundesweit Anlagen vermitteln. Die arbeiten oft mit Subunternehmern zusammen und so weiter. Die machen wenig selber, sondern die verkaufen mir nur diese Anlage. Und dann gibt's ja so am Markt noch so freie Unternehmen, die vorgeben, handwerklich geprägt zu sein, die aber keinerlei Ahnung, sage ich jetzt mal so ganz krass, vom Gewerbe haben, dann auch mit Subunternehmen arbeiten, oft auch aus dem europäischen oder sogar außereuropäischen Ausland zusammenarbeiten, die auch die Elektroleistungen vergeben, an freie Elektromeister vergeben. Und da bei den zwei Letztgenannten, da sehen wir die größten Probleme. Aber tatsächlich ist es so, die örtlichen Handwerker sind vollauf ausgelastet in Baden-Württemberg. Die geben zurzeit Bauziele aus von etwa einem Jahr. Das heißt also, die Sache kommen sie in einem Jahr wieder. Dann können wir es weitersehen. Verbraucher möchten aber natürlich und müssen auch durch die Pflicht in Baden-Württemberg schnell umsetzen. Und so kommen die Probleme einfach zusammen.
Weil ich dann ja notgedrungen mich auf die Suche machen muss nach einem Anbieter. Und dann habe ich selber auch schon mal gesehen, im Internet gibt es da ganz verlockende Angebote, nämlich die PV-Anlage von der Stange sozusagen, rund um Sorglospaket. Felix, was ist davon zu halten, aus fachlicher Sicht jetzt mal?
Naja, also das ist wie in der Energieberatung eigentlich auch. Also wenn es um andere Sachen, wärmetechnisch zum Beispiel geht. Es gibt zwar viel, was gleich ist. Die meisten Leute haben Dachziegel auf dem Dach oder sowas, aber es gibt eigentlich nicht so die Anlage von der Stange, weil die Dächer meistens irgendwas aufweisen, wie ein Dachfenster, irgendwelche Antennen, Oberleitung und so weiter und so fort. Das heißt, das muss sich zumindest jemand angucken und dann ein maßgeschneidertes Konzept machen. Das heißt, die Anlage von der Stange im Prinzip gibt es nicht, aber es wird natürlich gern damit geworben, weil, naja, die Bürger sind halt unterwegs und wie der Matthias schon gesagt hat, sie wollen was für den Klimaschutz tun und das mache ich dann aber morgen. Wenn sie dann auf ihrem Weg durchs Internet sind, gibt es ja auf vielen Seiten Werbebanner und dann heißt es ja, jetzt ein Klick entfernt und wir vermitteln und örtlich und regional und alles toll. Dann gibt es auch immer so diese schönen Werbeversprechen, so Experten staunen und da muss ich sagen, ja, Experten staunen wirklich allerdings im negativen Sinne. Deswegen muss man da ganz stark aufpassen, wenn einer einem das All-Inclusive-Paket verkaufen möchte.
Du hast gerade gesagt, da wird massiv Werbung geschaltet. Matthias, hast du vielleicht noch aus unserer Beratungserfahrung dann ein paar Beispiele dafür, was für Firmen da wie unterwegs sind?
Also mal als erstes muss man ganz klar den Verbrauchern oder den Willigen, die jetzt eine Anlage sich bauen wollen, dass sie sich gut vorbereitet haben für dieses Experiment oder für diese, so ist es tatsächlich. Da hilft es wirklich, wenn man am Anfang sich Angebote eingeholt hat, auch die Zeitschiene genau abgesprochen hat, wann kann das Unternehmen so eine Anlage machen und bauen, wann haben die Zeit, das auch vertraglich fixieren. Also die Anfangsarbeiten, die muss natürlich der Verbraucher machen und wenn er Probleme hat, ist es durchaus auch sinnvoll, wenn er sich dann an eine örtliche Agentur, Energieagentur wendet, um dort Input zu kriegen. Aber es ist durchaus so, dass wir natürlich hier fast schon eine Art Checkliste haben von Firmen, die auffallen oder nicht auffallen. Die werben auch mit einem sogenannten Rundum-Sorglos-Paket und dann bekomme ich also nicht nur einmal im Monat, sondern mehrfach im Monat Verbrauchermeldungen. Am Anfang stellt man mir die Generatoren auf den Hof und dann tut sich nichts mehr. Ich habe aber die Anlage schon zu 90% bezahlt. Und dann kriegen die Leute natürlich nicht rundum sorglos, sondern die kriegen graue Haare, weil es sich dann oft über Jahre zieht. Ich habe ein Beispiel, da wartet der Verbraucher fast schon 2 Jahre drauf, dass jetzt die Anlage fertiggestellt hat. Das ist natürlich ein GAU, das ist ein finanzieller GAU auch. Viele nehmen sogar Kredite auf, um hier so einen Invest zu stemmen. Da geht es ja meistens um einen, ja, um einen mittleren Kleinwagen sozusagen vom Entgelt her. Und dann lassen diese Firmen die Verbraucher im Regen stehen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz bedenkliche Geschichte. Macht uns natürlich auch die Energiewende kaputt, weil die Verbraucher natürlich gut schwäbisch sagen, so ein Mist, auf was habe ich mich hier eingelassen?
Das heißt also, da fangen die Probleme schon mal damit an, dass geliefert wird, die Sachen auf dem Hof stehen, aber es kommt niemand vorbei und macht es fest, sage ich mal, und baut es an. Aber ich habe schon bezahlt. Das ist das erste große Problem, glaube ich. Und wenn dann jemand kommt und das Ding montiert, was treten da dann noch für Fallstricke auf?
Gerade wenn mit Subunternehmern gearbeitet wird, haben wir natürlich gleich Folgeprobleme, mangelhafte Arbeiten und massiv mangelhafte Arbeiten, die, aber vielleicht kann da Felix mehr dazu sagen, der muss sich täglich dann diese Mängel angucken.
Ja, also ich kriege das natürlich jetzt nicht in der Dimension mit wie du, Matthias, weil ich bin ja der Berater, der optimalerweise vorher den Leuten sagt, ja, lasst euch beraten in dem Sinne, guten, gesunden Menschenverstand walten lassen an der einen oder anderen Ecke, aber ich kriege natürlich auch von Seiten Unternehmen, die dann sagen, hey, sie haben doch was empfohlen und jetzt kommt da einer, schauen Sie sich mal das hier an und dann kriege ich Bilder von zum Beispiel angeflexten Dachziegeln, also die hat man in der Vergangenheit auch gerne einfach angeflext, damit der Dachhaken durchpasst und das geht halt über Dauer nicht gut und manchmal geht es halt auch schon bei der Installation nicht gut, dass dann der Dachziegel springt. Natürlich, wenn ein PV-Modul drüber ist, dann sieht man das so nicht, aber es ist ein ganz klarer Mangel, auch wie Kabel verlegt werden, solche Sachen. Und man muss aber auch ganz klar zu dem, was der Matthias gesagt hat, immer sagen, zum Beispiel Subunternehmer ist in dem Kontext, wie wir das jetzt verwenden, natürlich der Begriff, ah, da kommt jemand und das sind Trupps, die durch Deutschland eben ziehen, aber auch der lokale Elektriker zum Beispiel, da sagt die Innung auch, der Elektriker will nicht aufs Dach. Also der hat dann auch einen Sub, einen Unterauftragnehmer, der ihm das dann aufs Dach schraubt und da ist dann eben im Regionalen die Stärke, dass die Handwerker sich miteinander vernetzen und sagen, hey, der Dachdecker, der holt sich den Elektriker für den Anschluss, wenn er eine Anlage verkauft und der Elektriker holt sich eben den Dachdecker, wenn er eine Anlage hat und dann wird da auch ein Schuh draus. Und gerade bei diesen Firmen, wo ich vorhin gesagt habe, Experten staunen, ist es halt auch so, es gibt natürlich hier eine Berufsgenossenschaft, die auch einen gewissen Arbeitsschutz natürlich wünscht. Wenn ich dann von Kunden höre, ja, die haben eine Leiter angestellt, da ist dann auch nicht mehr der Weg weit zu sagen, ja, ist der Mensch denn überhaupt hier angemeldet? Also wenn dem was passiert, wird das denn irgendwo registriert? Und das ist dann eine Sache, wo man sagen kann, ja, Photovoltaik um jeden Preis in dem Sinne, das kann auch nicht die Lösung sein und auch nicht das Ziel einer gesunden Energiewende. Ne?
Also um das nochmal so kurz zusammenzufassen oder nachzuvollziehen, ich habe Internetvertriebe, die mit rundum sorglos Paketen werben, dann kriege ich vielleicht bestenfalls nach Vorkasse, kommen wir gleich auch nochmal drauf, auf das Thema Vorkasse, Geräte geliefert und wenn ich Glück habe, kommt dann noch jemand vorbei, der sie anbringt und wie du schon sagtest, ist ja nichts gegen Subunternehmen einzuwenden, wenn man Aufgaben fachlich verteilt, aber wenn dann Montagetrupps kommen, die das vielleicht nicht so ja, regelkonform anbringen, dann ist mir damit auch nicht geholfen.
Also ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel sagen von einem Herrn, den habe ich im letzten Jahr beraten, der kam auf mich zu, den habe ich aus einer Beratung heraus schon gekannt, dann sage ich, ah, Photovoltaik, das ist auch Ihre Sache, ich habe hier ein Angebot, ich möchte gerne eine Photovoltaikanlage bauen, hat ein Reihenhäuschen, hat sich ein E-Auto gekauft und so weiter und so fort. Also ist also in diesem ganzen Prozess drin, wie der Matthias schon gesagt hat, der Wille ist da und dann war eben auch diese besagte Firma da, die er da gefunden hat und zu dem Zeitpunkt waren das die einzigen, die halt innerhalb von kurzer Zeit da Anlagen anbieten könnten. Wir haben uns das Angebot durchgeguckt und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl für, ich habe da auch schon das eine oder andere gehört, aber er hat es dann trotzdem gemacht. Da ich den dann mittlerweile gut kenne, habe ich mich mit denen auch mal ausgetauscht und kamen halt auch solche Erfahrungsberichte zurück, der dann zum Beispiel ganz klar gesagt hat, also wenn ich da auf so eine Anzeige draufklicke, wenn ich mir ein Angebot einhole und rundum sorglos Paket und so weiter, das stimmt alles, diese ganze Story stimmt in dem Vertriebsprozess, da kommt einer mit einer Drohne und macht tolle Aufnahmen und alles super und so weiter. Ich meine, mir ist es dann schon aufgefallen im Angebot, dass da irgendwas nicht stimmen kann, aber für den normalen Kunden ist das nicht so ersichtlich. Und ab dem Zeitpunkt, wo er dann den Auftrag unterschrieben hat, da fingen dann die Probleme an. Klar, diese Vorkasse-Geschichte, können wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen, da hat der Matthias aber sicherlich mehr Erinnerung. Aber der hat jetzt auch, jetzt haben wir ja Anfang 24, der hat letztes Jahr das Zeug geliefert bekommen und hat jetzt mittlerweile schon den zweiten Speicher da stehen, weil sie den ersten falsch angeschlossen haben. Es hat auch viel zu lange gedauert und so eine Geschichte, die ich immer gerne höre, ist so, ja, es dauert sehr lange, bis die Stadtwerke oder der Energieversorger, Netzbetreiber, wie auch immer, den Zähler tauschen. Und seiner Erfahrung nach war der als erstes getauscht. Das ging am schnellsten. Also das hat sich dann einfach auch gezogen, bis da irgendwann mal einer kam. Und bis heute funktioniert die Anlage noch nicht komplett. Zum Glück hat er da entsprechend auch ein bisschen Geld zurückgehalten, um da ein Druckmittel zu haben. Aber das ist halt so das Thema, die Leute auch dann nach dieser Unterschrift mal wieder ans Telefon zu kriegen und zu sagen, hey, hier stimmt was nicht. Ich habe da einen Anspruch als Kunde. Kann ja passieren, dass ein Fehler auftaucht. Aber man muss halt auch noch den Kontakt ermöglichen. Das ist dann schwierig. Dann landet man in der Warteschleife.
Und da ist dann durchaus auch ein großer finanzieller Schaden mit dabei, Matthias. Vorkasse raten wir ja generell ab, also auch bei ganz vielen verschiedenen Sachen. Aber ist das hier üblich? Also kann man da überhaupt beauftragen ohne Vorkasse oder wie sollte man da vorgehen bei solchen Angeboten und Anfragen zur Vorkasse?
Wir wollen jetzt hier natürlich nicht Vertragsrecht machen, aber es ist so, Vorkasse geht einfach nicht. Auch wenn hier behauptet wird, es liegen Kaufverträge vor. Mitnichten liegen hier Kaufverträge vor. Es geht hier in diesem Bereich PV-Anlagen um Werkverträge. Im Werkvertrag kann ich nach Baufortschritten abrechnen. Das heißt also, wenn mir die Module geliefert werden, dann kann der Handwerker den Modulpreis geltend machen, wenn er die dann auch noch aufgebaut hat, natürlich auch noch mehr. Man kann solche Probleme durchaus schon in den Angeboten sehen und deshalb ist auch ganz wichtig, dass man sich ordentliche und detaillierte Angebote geben lässt, die man auch vergleichen kann, ganz wichtig. In der Regel ist sogar heute so, dass ich Angebote sehe, wo dann einfach Anlage komplett irgendeinen Preis, da ist aber nicht spezifiziert, was für Module, wie leistungsfähig, wo kommen die her? Wenn ich zum Beispiel den Wunsch habe, europäische Module verbauen zu lassen, dann ist es unheimlich wichtig, dass das im Angebot drinsteht, weil dann wäre das nachher ein Mangel, wenn der mir ein chinesisches Modul drauf macht. Das sind einfach solche Dinge, die in der Vorbereitung einfach stimmig sein müssen. Aber vielleicht nochmal auf Problemfirmen. Wir hatten schon Ende 21 und dann im Jahr 22 angefangen, den Markt mal ein bisschen zu durchforsten. Und da waren immerhin dann zwei sehr, sehr grenzwertige Unternehmen. Das eine Unternehmen ist jetzt schon insolvent. In Deutschland weiß ich von etwa 180 Verbrauchern, die ausgefallen sind, die also bezahlt haben, Vorkasse bezahlt haben, die werden das Geld höchstwahrscheinlich nie wiedersehen. Das Interessante ist, dieses Unternehmen macht jetzt unter anderer Firmierung schon wieder weiter. Bei dem zweiten Unternehmen war es ähnlich. Wir hatten die dann auch abgemahnt und verklagt, haben da jeweils immer Recht bekommen. Da waren nicht nur die AGBs problematisch, sondern es hat gefehlt am Widerrufsrecht. In der Regel haben wir hier Kaufverträge oder Werkverträge, die daheim, also Haustürverträge, abgeschlossen worden sind. Da muss zwingend das Widerrufsrecht eingeräumt werden und so weiter. Also letztendlich hat das ganze Paket von hinten bis vorne nicht gestimmt. Und da kann ich nur sagen, Verbraucher, Augen auf, ganz, ganz wichtig, mindestens 3 Angebote sich geben lassen, vergleichen, die Angebote auch absichern, indem man zum Beispiel Herstellungstermine benennt. Wann ist die Anlage spätestens abgeschlossen? Wie sind die Baufortschritte? Wann kommen die Module drauf? Die Module, da gibt es zurzeit keine großen Probleme mehr. Die kriege ich und die werden mir ziemlich schnell auf den Hof gestellt. Aber auch das nützt nichts, dass die mir da rumstehen auf meinem Grundstück, sondern die müssen verbaut werden. Also muss ich auch genaue Termine benennen und das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Okay, und eben dann auf keinen Fall per Vorkasse zahlen und sich dann im Zweifelsfall noch Rat einholen. Das waren schon mal wichtige Punkte. Was findet sonst noch so auf dem Markt statt? Gibt es da noch andere Schlupflöcher oder was ist uns noch bekannt, wie diese Firmen auftreten? Also ich bekomme beispielsweise momentan so viel Spams mit dem Betreff Solaranlage oder Photovoltaik wie nie zuvor. Das ist relativ eindeutig, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber haben wir noch andere Vertriebsmethoden? Ich frage jetzt mal, also ich kenne das von ein paar Jahren, bin ich auch schon bei der Verbraucherzentrale, waren es immer die Dachhaie oder die Teerkolonnen. Gibt es jetzt die Solarkolonnen oder wie läuft das da gerade?
Das ist ein guter Vergleich, genau. Ganz, ganz vorsichtig sein bei sogenannten Calls, also Anrufen, die ich gar nicht veranlasst habe, wo mich irgendjemand anruft und sagt, wir sind gerade in der Gegend, können wir vorbeikommen? Das ist so mal ein erster Anzeigepunkt. Dann natürlich, wenn die Leute direkt vor Ort sind, auch wieder das Argument, wir waren gerade beim Nachbar, sie haben auch so ein schönes Dach, wäre doch was für sie. Vorsicht, man kann sich das anhören, aber bitte nicht sofort einen Vertrag abschließen, wenn das auch noch so verlockend klingt. Dann, vorhin nochmal schon benannt, Widerrufsrecht. wenn Sie merken als Verbraucher, hier fehlen einfach ganz, ganz wichtige rechtliche Grundlagen, Vorsicht, Finger weg. Und dann ganz klar, wie man das aus dem Bau kennt, auch Hausbau, Termine vereinbaren, Fertigstellungstermine vereinbaren und ein gewisser Flussplan vereinbaren. Und dann kann ich ziemlich schnell sehen, wo das enden wird, wenn er mir das nämlich nicht zusichern kann, solche Termine, dann Finger weg. Und vor allem auch nachfragen, wer kommt da als Subunternehmer? Felix hat es vorher schon angedeutet, dass Handwerker hier zusammenarbeiten müssen, ist logisch, weil wir haben ja verschiedene Gewerke. Aber dann ist immer wichtig zu fragen, ja, wer macht das? Den Elektriker fragen, wer macht das? Welches Unternehmen arbeitet mit Ihnen zusammen? Ganz wichtiger Punkt, so kann man schon viele, viele Probleme im Vorfeld ausschalten. Und das ist das Wichtige.
Wir gehen nachher am Ende nochmal drauf ein, welche Dinge wir dann am besten beachten haben. Felix, vielleicht hast du noch aus der Erfahrung ein paar Punkte, wo es dann im Nachhinein schieflaufen kann oder welche Probleme dann auftreten, wenn die Sachen nicht ordentlich installiert wurden, Netzanschluss, irgendwas passt nicht, die Stadtwerke spielen nicht mit. Was gibt es da so für Erfahrungen?
Also ich kann natürlich hier aus der Region Tübingen nur aus den Angeboten, die ich natürlich auch hier sehe, berichten. Und da muss ich sagen, dass die Netzbetreiber da eigentlich gut hinterher sind. Also wir haben, jetzt muss ich gerade überlegen, wir haben glaube ich 4, 5 Netzbetreiber hier in so einem kleinen Landkreis. Und das funktioniert auch wunderbar. Klar, mit den Smart Mietern sind sie noch nicht so weit, aber sind 2 Richtungszähler, hat eigentlich jeder drauf, den zu tauschen. Aber vielleicht, um in das einzuhaken, was der Matthias auch nochmal gesagt hat, ich vermittle den Leuten eigentlich immer dieses Thema gesunder Menschenverstand. Also durchdenken Sie sich das, machen Sie keine schnellen Abschlüsse, nehmen Sie sich die Zeit, auch wirklich sagen, okay, ich rufe nochmal an und so weiter. Und dann kriegt man auch aus dem persönlichen Gespür, ohne dass man große technische Ahnung hat oder rechtliche Ahnung, eigentlich relativ schnell raus, was sind so dubiose Anbieter. Weil meistens dann auch ein richtig heftiger Vertrieb dahinter ist, der dann anruft und jetzt machen Sie doch mal und aber jetzt und Sie haben doch und wir waren doch da und ist das jetzt noch gültig und bla 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 und Sie sehen doch, der Rabatt läuft aus und der Preis, die Preisbindung ist ja nur bis hin und her und dann rufen auch einige Leute bei uns an oder sitzen bei mir in der Beratung und sagen, ja jetzt, warum antworten Sie mir denn noch nicht, ich muss hier ganz schnell da, sonst fällt da meine Zeit da für das Angebot, die ich vom Handwerker bekommen habe, wo man sagen muss, also wenn man am Anfang nochmal zurückgeht zu dem, was wir zu Anfang gesagt haben, die Handwerker sind gut ausgelastet, die haben genug zu tun. Dass da einer hinkommt und noch Druck macht, das braucht er einfach nicht.
Ich muss nochmal kurz eine Lanze für die Verbraucherinnen und Verbraucher brechen natürlich an der Stelle, weil natürlich, was du beschrieben hast, ja auch dieser Vertrieb der Unseriösen ist natürlich darauf ausgerichtet, Druck aufzubauen, mich zu überreden, zu einem ganz schnellen Abschluss zu bringen. Und da gebe ich dir recht, da einmal kurz innehalten, überlegen. Aber ich kann nachvollziehen, wenn man in einer Situation ist, dass man vielleicht gerade eh das Dach neu machen muss, dann habe ich eine Verordnung, die mir vorschreibt, was zu tun. Und dann kommt da, ich habe mir die Seiten mal angeguckt, die sehen auch tatsächlich ja durchaus professionell aus. Also genau da tatsächlich in jedem Fall, egal wie professionell es wirkt, immer noch mal Rat einholen, jemanden fragen.
Ja, aber Niklas, dann möchte ich das nochmal unterstreichen, was gerade Felix gesagt hat. Es ist tatsächlich so, und das hören wir fast täglich in unseren Beschwerde- oder lesen in unseren Beschwerdenberichten, die wir von Verbraucherinnen bekommen. Es ist tatsächlich so, dass natürlich ein Verbraucher, Verbraucherin sich höchstwahrscheinlich nur einmal im Leben so eine Anlage aufs Dach baut, weil dann ist das Dach auch verbaut. Es ist ein gewisses, ja, das hört sich jetzt negativ an, eine gewisse Unerfahrenheit ist da. Die Vertriebe machen das jeden Tag und es ist genau so. Sie werden scharwenzelt sozusagen, bis sie die Unterschrift geleistet haben. Und die Unterschrift ist das Wertvollste. Danach hören sie oft, und das sagen mir die Verbraucher immer wieder, monatelang nichts mehr von den Schlingeln am Markt sozusagen. Ja? Und da wird natürlich diese Differenz, dass ich den Markt nicht kenne als Verbraucher, dass ich hier auch die Technik oft nicht ganz durchschaue, das wird gnadenlos ausgenutzt. Deshalb kann ich nur werben, warten Sie mit Ihrer Unterschrift so lange, bis Sie alle wichtigen Fragen geklärt haben und bis Sie auch kapiert haben, was, wie und auch in welcher Dimension auf Ihrem Dach verbaut wird. Und da ist mir die Politik manchmal auch ein bisschen zu, es ist klar, wir müssen die Energiewende umsetzen, aber dann muss ich auch sagen, nicht auf Kosten Verbraucher, Verbraucherinnen. Dann kann es auch manchmal nicht so schnell gehen, sondern nur, wenn ich einen ordentlichen Anbieter finde. Und da muss man mir auch die Zeit dafür lassen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Sonst ernten wir hier nur, ja nicht nur Widerspruch, sondern wir ernten auch tiefe Verlassenheitsgefühl. Ich wollte eigentlich was Gutes tun und jetzt stehe ich da ohne Hemd und ohne Hose.
Ganz wichtiger Punkt, und ich weiß nicht, in wie vielen Podcasts und zu wie vielen Themen wir schon gesagt haben, nicht unter Druck setzen lassen, sondern in Ruhe überlegen. Und selbst wenn man mal, kommen wir vielleicht auch noch gerade zu Matthias, wo er reingefallen ist, dann auch ruhig melden und bei der Verbraucherzentrale Energieagenturen nachfragen und versuchen, das zu klären, weil da gibt es Widerrufsbelehrung, andere Sachen immer noch mal Möglichkeiten, da was zu tun.
Genau. Das ist natürlich böse, wenn man den Leuten unterstellt, sie haben keinen gesunden Menschenverstand, aber man muss halt daran appellieren und deswegen machen wir das ja auch, um nur so ein bisschen aufzuklären, weil jetzt zu dem, was der Matthias gesagt hat, wir hatten es vorhin schon ganz kurz, einfach so ein Beispiel. Also wenn ich jetzt einen lokalen Handwerker hier habe, der kommt vor Ort, der schaut sich das an, der macht ein Angebot, lässt das da, lässt seine Visitenkarte da und geht wieder, weil der hat einfach zu viel zu tun. Entscheiden Sie sich, ja oder nein, ist ihm jetzt grundsätzlich egal, weil es ihm nicht auf den einzelnen Kunden in dem Sinne ankommt. Und dann gibt es aber so Sachen, das hatte ich auch schon, sogar mit Beratung, ja, okay, so groß die Anlage und so, was kostet das und so weiter und so fort. Und dann kriege ich eine E-Mail mit einem eingescannten Fresszettel, wo ich dachte, ja, okay, da hat einer mal schnell eine Notiz gemacht, aber nein, das war tatsächlich jemand, der kam vor Ort, hat ein Angebot gemacht, hat handschriftlich da wirklich auf so, das war so halbe A5-Seite, dann reingekritzelt, wie die Anlage ist und unten drunter stand Unterschrift. Und auf der Rückseite stand, ja, alles klar, wenn Sie das Angebot dann wieder zurücknehmen wollen, dann müssen Sie auch noch ein Geld zahlen. Und dann waren die Leute natürlich, die waren schon im betagten Alter, natürlich dann auch durcheinander und was sollen wir machen und hin und her. Und das ist dann so eine Sache, wo ich sage, wenn einer so kommt und wirklich um allen Willen jemanden nötigt, das sollte eigentlich jeder vernünftige Mensch erkennen, halt, stopp, ich bin doch hier derjenige, der sozusagen Kunde ist König, ich bin doch der König hier an der Stelle und ich treffe doch die Entscheidung. Das mag gut sein, dass einer dann ins Gewissen redet und sagt, ja, machen wir noch ein bisschen größer und sowas, aber das soll man eben, Matthias hat schön gesagt, das soll man sich in Ruhe überlegen, gerne nochmal Nachfragen stellen und es sollte auch jedem Handwerker klar sein, dass man eben nochmal ein Angebot einholt und das ist den Lokalen halt auch ganz klar.
Du kennst natürlich aus dem Bereich Schlüsseldienste insbesondere, wie da gearbeitet wird und die Leute dann tatsächlich auch mit psychologischen oder Drohkulissen dazu gebracht werden, viel mehr Geld zu zahlen, als eigentlich nötig wäre. Aber Matthias, was Felix gerade gesagt hat, diese Verträge auf dem A5-Zettel hier unterschreiben und dann noch irgendwie am besten noch was dafür bezahlen, ist das überhaupt zulässig oder käme ich da sogar wieder raus, weil das nicht rechtens ist?
Das ist nicht unbedingt verboten. Ich muss ein substanziiertes Angebot abgeben, wenn ich erkennen kann, was geliefert wird, dann ist es durchaus ein Vertrag, wenn ich das unterschreibe. Es ist natürlich hier so, wenn das natürlich zu Hause unterschrieben worden ist, als ein Haustürgeschäft ist, wie es im Gesetz steht, dann habe ich, wenn ich ordentlich belehrt bin, 14 Tage Widerrufsrecht. Wenn ich nicht ordentlich belehrt worden bin, und das sieht man aus dem Felix seinem Beispiel, hier gab es keine ordentliche Belehrung, dann habe ich sogar ein Jahr und 14 Tage Zeit, um Widerruf einzulegen. Der Widerruf kostet mich nichts. Das heißt einfach, der Vertrag wird rückwirkend vernichtet. Die Leistungen, die eventuell geflossen sind, müssen rückerstattet werden. Ich bekomme mein gezahltes Geld zurück und der Solateur muss dann halt die Anlage, wenn sie zum Teil errichtet worden ist, wieder abbauen.
Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man das Gefühl hat, übervorteilt worden zu sein, nochmal genau hinzuschauen und sich auch nicht abwimmeln zu lassen, sondern sich dann rechtlichen Beistand zu holen, um das wirklich mal prüfen zu lassen, weil es da eine Möglichkeit geben könnte, dann da nochmal wieder rauszukommen aus dem Vertrag.
Ja, die Fälle sind weniger geworden. Die Handwerker oder diese, sagen wir mal, Unseriösen am Markt haben natürlich auch dazugelernt, weil wir am Anfang konnten wir da so viele Verbraucher natürlich wieder zufriedenstellen, indem wir die Verträge dann widerrufen und das Ganze auch abgewickelt haben. In der letzten Zeit sehe ich schon, dass die Gegenseite dazugelernt hat, das ganz, ganz ordentlich macht, da haben wir weniger Probleme damit. Aber was immer auch zu sehen ist, wir haben hier es mit teuren, komplizierten Anlagen zu tun. Da würde ich nie eine Vertragsunterschrift geben, würde ich niemand anraten, sondern hier brauche ich dann eine ordentliche Auftragsbestätigung, wo alle Teile dieses Invests abgebildet sind. Man muss ja sehen, es sind ja nicht nur die handwerklichen Leistungen, die recht sportlich sind. Ich habe einmal am Dach was zu tun, ich habe an der Elektrik was zu tun. Ich habe ja auch viele gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Ich muss einen Antrag stellen am Anfang nach § 8 EEG, um überhaupt die Freigabe vom Netzbetreiber zu bekommen. Ich habe also Antragspflichten, Dokumentationspflichten und es geht bis zum Ende, wenn die Anlage fertig ist, muss ich hier eine Fertigmeldung machen zum Netzbetreiber. Das soll natürlich und muss auch unbedingt der Handwerker machen in diesem Spiel. Aber es sind zusammengesetzte Dienstleistungen, Werkleistungen, die hochkomplex und kompliziert sind. Wie nochmal, der Verbraucher macht es einmal in seinem Leben und dann ist Schluss. Also kann er und muss er darauf vertrauen, dass das ein versierter, fairer Handwerker macht, der natürlich auch sein Geld verdienen darf und das auch bekommen soll. Das muss ich einfach im Hinterkopf haben. Es ist fast ein bisschen wie ein kleiner Hausbau, sage ich immer. Mit einer Genehmigung, mit einer Meldung, mit den einzelnen Gewerken und dann auch ganz, ganz wichtig, lassen Sie sich immer am Schluss eine Anlagendokumentation geben, wo genau drin steht, was für Module sind verbaut, also die Generatoren. Habe ich da entsprechende, die Gewährleistung ist ja klar, aber habe ich vielleicht noch Herstellergarantien, längere Herstellergarantien? Was habe ich für einen Wechselrichter eingebaut? Was habe ich für einen Batteriespeicher, wenn ich den überhaupt einbauen möchte, Batteriespeicher eingebaut? Was für Befestigungsmaterial ist verbaut? Was für Kabel sind verbaut? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das auch nicht bekomme, dann muss ich einfach Druck machen. Und das sollte man am besten auch am Anfang ganz klar vereinbaren, dass die Anlage ordentlich dokumentiert wird, weil die Anlage soll mindestens 20 Jahre arbeiten und wenn sie gut gemacht ist, arbeitet die auf 25. So weit können wir jetzt schon zurückgucken. Es gibt tatsächlich Anlagen, ich selber habe eine, die arbeitet im 23. Jahr ohne Probleme.
Okay, aber da kommen wir jetzt zu dem Punkt Anfang. Also wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, welche Fallstricke es gibt, welche Probleme wir sehen, was man dagegen tun kann, wie man vorbeugen kann und dass man sich vor allen Dingen auch immer noch versuchen sollte, dagegen zu wehren. Aber Felix, jetzt mal aus fachlicher Sicht, bevor ich eine Photovoltaikanlage dann auf mein Dach montieren lasse, welche Gedanken sollte ich mir da im Vorfeld machen? Wie plane ich sowas?
Da können wir eigentlich genau aus dem, was wir alles gesagt haben, so ein bisschen den Rückschluss ziehen, weil am Anfang sollte erstmal stehen, warum möchte ich das machen? Wir machen natürlich viele Photovoltaikberatungen und Vorträge und Photovoltaik ist ganz toll und so weiter und so fort. Aber man sollte das immer in den Gesamtkontext stellen, weil es kommt gerne so dieser Zusammenhang, ich habe mir ein E-Auto gekauft oder ich möchte eine Wärmepumpe einbauen und jetzt brauche ich eine PV-Anlage. Wo dann die Frage am Anfang erstmal stehen sollte, okay, was haben Sie denn für ein Gesamtbudget? Was wollen Sie denn im Haus überhaupt machen? Also warum tun Sie das überhaupt? Und dann kommt man schnell von dem Punkt, okay, ich habe mir ein E-Auto gekauft dazu, dass man sagt, okay, die sind am Tag gar nicht da. Das macht vielleicht jetzt aus erster Sicht jetzt nicht so viel Sinn. Wärmepumpe, okay, läuft halt im Winter hauptsächlich und nicht im Sommer, wo viel Strom erzeugt wird. Das heißt, ich kann es auch erstmal in den Gesamtkontext des Gebäudes stellen und dann sagen, okay, vielleicht ist das Geld, so sinnvoll eine Photovoltaikanlage auch ist, vielleicht an anderer Stelle erstmal sinnvoller angesetzt. Also im Bereich Wärmeschutz zum Beispiel, dass ich sage, die Energie brauche ich gar nicht. Also das ist für mich in der Beratung erstmal ganz wichtig, diesen ersten Punkt zu klären. Und wenn man dann so weit ist und sagt, nein, bewusst möchte ich diese Entscheidung so treffen oder ja, bewusst möchte ich die Entscheidung treffen, dann geht es erstmal darum, okay, was habe ich denn überhaupt von Rahmen? Macht mein Dach das überhaupt her? Weil das, was gerne angeboten wird, jetzt auch in den letzten Jahren sind zum Beispiel Nordanlagen. Da kommt dann eine tolle Leistung rum und man liest, ja, okay, 10 Kilowatt, 8 Kilowatt und so weiter. Aber wenn die Hälfte der Leistung auf dem Norddach ist, dann muss man sagen, ja, die ist zwar installiert, aber kommt entsprechend nichts runter. Ich muss aber das Gleiche für die Anlage zahlen. Dann, was auch immer so ein Thema ist, ist natürlich Speichergröße. Da sollte man sich überlegen, Matthias hat gerade schon im Nebensatz fallen lassen, wenn ich denn einen Speicher einbaue. Viele Leute haben natürlich da Vorbehalte gegen Lesen von Explosionen, von Brand, von Rauchentwicklung und so weiter. Geht ja immer wieder durch die Medien. Was da dahinter steckt, das kann man natürlich in einer Beratung dann klären, weil im Internet irgendwo ein Artikel gelesen, der ist von gestern und heute schon wieder nicht aktuell. Und da muss man sich erstmal klar werden, wie groß muss das Ding eigentlich sein? Und da ist es zwar gut, mit einem Nachbarn zu sprechen, so nach dem Motto, wenn du eine Installation machst, machen wir das doch zusammen, dann wird es für uns beide günstiger, aber wenn der Nachbar 10 Kilowattstunden eingebaut hat, dann heißt das immer noch nicht, dass das für mich richtig ist. Das heißt, ich sollte mir über diese ganze Sache erstmal Gedanken machen und für mich einen Plan machen auf dem A4-Zettel. Klar, in so einer Energieberatung, das kann ich jetzt natürlich so als kleinen Werbeblock sozusagen zwischenschieben, kommt das natürlich mit rum, dass man sagt, man macht erstmal eine Aufstellung, was braucht man, was sind die nächsten Schritte und so weiter. Dann geht es natürlich drum, Matthias hat vorhin für den Firmen geredet, ist das Dach tragfähig? Die meisten Dächer sind es, aber es gibt halt auch Ausnahmen. Da muss ich eben gucken, wie geht das einher? Habe ich noch was anderes gerade zu tun, wo ich eine Synergie erschließen kann? Wenn ich dann so weit bin, zu sagen, ja, okay, so groß soll die Anlage sein, das möchte ich gerne ausgeben, dann sollte der nächste Schritt auch sein, gibt es denn irgendwo Fördermittel? Zum Fördermittel muss man natürlich sagen, jeder lechzt danach, irgendwo ein Geld vom Staat zu bekommen, aber es ist halt eine Unterstützung. Also das ist im Prinzip nichts, wo ich sage, im Grundgesetz steht, alles, was ich investiere, muss ich eine Förderung bekommen, sondern das ist eine mehr oder weniger freiwillige Leistung und ich bekomme hier über das EEG, wenn man es so hochrechnet, ca. 60-70% der Anlage über die 20 Jahre Laufzeit, nur allein durch diese Einspeisevergütung eben schon vom Staat gefördert. Aber man kann natürlich trotzdem sagen, was gibt es auf Bundesebene, das war diese Einspeisevergütung, was gibt es auf Landesebene, was gibt es auf kommunaler Ebene. Und da unterscheidet sich das ziemlich stark, dass eben so Förderprogramme teils vorher beantragt werden müssen, bevor ich einen Liefer- und Leistungsvertrag unterschreibe. Und wie jetzt zum Beispiel hier in Tübingen ist es so, dass ich ein Förderprogramm habe, wo ich nachträglich dann das Ganze beantragen muss, muss ich dann auch sagen muss, ja, es gibt einen Topf. First come, first serve, wenn der Topf halt leer ist, muss ich halt auch damit rechnen, dass ich das Ganze finanzieren kann. Bei der ganzen Überlegung, sei es auch von dem, was wir vorhin auch schon gehört haben, deutsche Module, was wird denn für Komponenten eingebaut, kriege ich eine Anlagendokumentation und so weiter und so fort, sollte ich mir natürlich da auch bewusst sein, was muss und was kann. Das heißt, nur weil mir der einen Heizstab anbietet oder jetzt diesen Speicher, muss das nicht. Ich kann mir auch Zeit lassen, sagen, okay, das rüste ich zum Beispiel nach, ich mache es nicht so groß, ich sammle erstmal Erfahrung. Da biete ich jetzt zumindest auch an, wenn wir da so eine Beratung gemacht haben, zu sagen, sehen Sie, lassen Sie mir doch die Angebote zukommen, dann kann ich da drüber gucken, dann können wir gemeinsam nochmal ausbaldowern, dass vielleicht in der Beratung von dem jeweiligen Anbieter vielleicht doch rausgekommen ist, dass er gerne eine Wallbox schon installieren möchte. Ist ja okay, aber das muss halt auch sein Wille sein und dann kann man sagen, okay, ich bewerte das und kann das sowohl preislich als auch technisch dann in den Rahmen setzen. Und gerade unter der jetzigen Situation ist auch diese preisliche Thematik, da werde ich halt sehr günstige Anlagen bekommen mit chinesischen Komponenten, wo ich ehrlicherweise sagen muss, die sind nicht unbedingt schlechter, aber die überschwemmen halt den heimischen Markt. Und dann haben wir halt auch eine Abhängigkeit. Das sind solche Sachen, dem sollte man sich bewusst sein.
Was du gerade gesagt hast, wir haben auch, glaube ich, schon mal eine eigene Folge zum Thema Photovoltaik gemacht. Das ist ein sehr komplexes Thema. Was du gerade gesagt hast, das ist ja der Beweis dafür, dass es kein Angebot von der Stange eigentlich geben kann, weil das eine sehr individuelle Entscheidung ist, wo ganz viele Komponenten berücksichtigt werden müssen. Du hast es angesagt, Bedarf, die bauliche Situation, Fördermittel und so weiter und so fort. Also da tatsächlich sich die Zeit nehmen und das in Ruhe mit Unterstützung gegebenenfalls sich da ausführlich beraten lassen. Ich glaube, das ist sehr gut klar geworden. Und dann kommt ja der nächste Schritt, wenn ich mich dann entschieden habe, etwas zu machen, Matthias, dann wird ja auch ein Vertrag geschlossen, ne? Kannst du vielleicht, wir hatten schon ein paar Punkte, aber vielleicht nochmal so grob skizzieren. Keine Vorkasse, glaube ich, das kann ich schon resümieren jetzt. Aber worauf sollte ich beim Vertrag dann noch achten?
Beim Vertrag ist ganz wichtig, dass auch die einzelnen Komponenten genau in der Vertragsurkunde oder in der Auftragsbestätigung hinterlegt sind. Welche Fabrikate werden eingebaut? Welche Leistungen werden eingebaut? Weil wenn ich nachher Gewährleistungsrechte geltend machen will, ist es einfach gut, wenn genau bestimmt ist, was hier verbaut wird und was hier auch diese Leistung unterstützt. Ich sehe immer mehr so Komplettangebote, wo dann nur steht eventuell 10 Kilowatt Peak plus Wechselrichter plus Batterie, vielleicht noch die Leistung von der Batterie. Also auch nochmal zur Batterie ist ganz, ganz wichtig, dass die Leistung genau berechnet wird. In der Regel ist die Leistung dann der Batterie viel zu hoch, bringt letztlich nichts, kostet nur viel Geld. Das auch tatsächlich prüfen lassen von einem Berater, von einer Beraterin der Klimaagenturen, die das dann aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen, nämlich schiedsrichterlich und auch dann auf irgendwelche ungewöhnliche Anlagenkonfigurationen hinweisen können und dann auch schauen, wer macht mir das? Nachfragen, wer kommt da, wer macht das? Das Recht habe ich. Weil ich schaffe einen. Ich bin Verbraucher, habe das Geld und schaffe einen. Und der Handwerker als Werkunternehmer muss mir das genauso machen, wie ich es möchte. Der Werkvertrag kommt nämlich aus dem Bereich Kleidererstellung. Früher war das tatsächlich so, da hat man den Stoff zum Werkunternehmer gebracht und hat mir gesagt, ich brauche jetzt einen Anzug, der muss so und so sein, weil ich heiraten will, der muss so und so aussehen. Und genau so muss es hier auch laufen. So muss es laufen. Das vergisst man nur. Weil wir heute so komplizierte Gewerke haben.
Und bezahlt wird dann auch erst, wenn man den Anzug anprobiert hat und der passt, nehme ich an. Ne?
Genau. Oder er stellt mir eine nachvollziehbare Zwischenrechnung dar, die genau dem Baufortschritt entspricht. Also wenn er dann kommt und sagt, der Wechselrichter steht, der Wechselrichter ist verdrahtet mit den Generatoren oder Modulen, dann kann er genau über diese Punkte, Module, Verdrahtung, Anschluss oder Sitzen, Wechselrichter, kann er abrechnen.
Genau, dann wird die Vergütung fällig sozusagen, wenn die Leistung erbracht wurde und das alles auch in Ordnung ist. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, aber das hatten wir auch schon genug, ich sage es nur nochmal, nicht unter Druck setzen lassen, sondern in Ruhe prüfen. Man muss sowas nicht sofort unterschreiben, egal was die Leute einem erzählen, da hat man immer noch Zeit, das sich alles in Ruhe anzugucken. Ja, prima. Ich würde einfach grob nochmal zusammenfassen, was wir besprochen haben. Es gibt einen boomenden Solarmarkt mit einigen schwarzen Schafen doch am Markt. Das kennen sowohl die Energieagenturen als auch die Verbraucherzentrale aus ihrer Beratung zu Genüge. Wichtig ist, Ruhe bewahren, mehrere Angebote einholen, keine Vorkasse. Wenn es zu Problemen, Verzögerungen bei der Montage kommt, Fristen setzen, da klare Vereinbarungen treffen und im Zweifel kann man sich auf jeden Fall Rat holen bei den Energieagenturen, bei der Verbraucherzentrale, auch anwaltlichen Rat mitunter, wenn es da wirklich zu Problemen kommt. Und häufig kann man dann eben am Ende doch noch was lösen oder bereinigen. Ja, soweit von mir zusammengefasst. Gibt es von euch noch was zu ergänzen?
Nö, alles korrekt.
Ja, ich denke, das haben wir so gut zusammengefasst. Du hast das gut zusammengefasst, ja? Wunderbar, dankeschön.
Okay, ja, vielen Dank, aber auch für eure sehr hilfreichen Ausführungen zu dem Thema. Wir machen ja jetzt regelmäßig so Podcasts zu Energiethemen. Da haben wir auch das Thema Fördermittel nochmal im Blick und andere Themen. Da hören Sie gerne nochmal rein, wenn Sie das interessiert. Hören Sie aber auch sich unsere anderen Folgen rund um die Arbeit der Verbraucherzentrale gerne an. Finden Sie bei uns im Internet unter www.vz-bw.de/podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es weiter oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.